Hallo liebe Erlebnisfreunde, liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Michael Politzer. Michael hat uns viele spannende Stories mitgebracht aus seinen 185 Ländern, die er besucht hat. Es geht heute um Erlebnisreisen, um Safaris und vieles mehr. Jetzt reinhören oder reinschauen. Viel Spaß.
Das ist der Lebegeil Erlebnis Podcast mit Jan Stein. Hier hörst du spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeit- und Erlebnisbranche. Wir sprechen über neue Attraktionen und Entwicklungen in der Freizeitindustrie und tauchen in die Themen Marketing und Business ein. Der Podcast für alle Freizeitanbieter und Erlebnisfreunde.
Hi, hier ist Jan von Lebegeil Media. Als Marketingagentur für die Freizeitbranche haben wir schon vielen Unternehmen geholfen, ihre Online-Präsenz zu optimieren und ihre Gäste komplett zu begeistern. Ob du eine neue Website benötigst, deine Google-Platzierung verbessern willst oder über Werbeanzeigen mehr Gäste erreichen möchtest, wir haben die perfekte Marketingstrategie für dich. Klingt interessant? Dann kannst du einfach einen Termin auf unserer Website unter lebegeil-media.com/termin vereinbaren und wir sind bereit für deine Fragen. Also lehn dich zurück und lass uns gemeinsam auf eine Reise voller Marketingabenteuer gehen. Hi Michael, wie geht's dir?
Gut geht's mir. Danke dir, Jan. Das Wetter könnte deutlich besser sein, in Hamburg zumindest. Ich weiß nicht genau, wo die meisten deiner eurer Hörer sind, aber hier in Hamburg sollte Ostern auch irgendwie 20 Grad sein und Pustekuchen. Es hat ein ganzes Wochenende geregnet.
Ah, okay. Ja, hört sich nicht so gut an, aber du bist ja immer auf Reisen, deswegen stört es dich wahrscheinlich gar nicht so, weil du weißt, die Sonne ist schon wieder bald.
Ja, das ist jetzt Jammern auf, da hast du recht, das ist jetzt tatsächlich Jammern auf hohem Niveau. Da ich tatsächlich ja viel unterwegs bin, kriege ich eigentlich genug Sonne, also ich sollte mich jetzt nicht beschweren. Trotzdem hätte ich es gerne in Hamburg auch mal schön.
Also hier bei uns in Guadalajara in Mexiko, hier ist fast immer Sonne.
Da steckst du also im Moment, okay. Ich dachte irgendwo Litauen oder irgend sowas oder irgendwas habe ich doch gesehen, noch eine Adresse.
Unser Unternehmen ist in Estland angemeldet, aber ich lebe in Mexiko.
Sehr gut. Ich mag Mexiko. Ich bin ein paar Mal da gewesen. Für mich war so, die ist jetzt allerdings auch schon etwas überentwickelt, aber Holbosch, so vor 10 Jahren, war eine ganz coole Insel mit nur wenigen kleinen, atmosphärisch tollen Hotels. Die Cocktails am Strand haben $2,50 gekostet und es war noch nicht so diese etwas more crazy Party-Scene, die jetzt da ist. Ich kann allerdings auch nicht so ganz mitreden, weil ich, wie gesagt, 5-6 Jahre jetzt gar nicht da war.
Ja, ich war das letzte Mal vor 4 Jahren, glaube ich. Vor 6 Jahren war ich auch schon und da hat man schon gesehen, in den 2 Jahren hat sich schon ziemlich krass entwickelt und ich glaube, jetzt ist es schon sehr beliebt als Reiseziel.
Ich fürchte auch. Aber insgesamt ist Mexiko auch. Die Baja fand ich immer toll. Cabo ist ja jetzt auch wieder Party-Town, aber La Paz ist ja schon mal wieder ganz anders. Überhaupt, auch wenn man tauchen will oder ein bisschen Natur sehen will. Die Westküste, die Ostküste, also man kann schon, Mexiko hat schon was und das Essen finde ich auch klasse.
Ja, das Essen ist auch super. Ja, in Mexiko hat man halt immer diese Touristenhochburgen, Playa del Carmen, Cancun, Los Cabos, Puerto Vallarta. Aber wenn man dann ein paar Kilometer rausfährt aus den Städten, dann hat man ja unberührte Natur und dann ist es ganz anders.
Genau. Und ich bin sicher, dass du das alles genau erkundet hast.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut.
Ja, du bist, wie haben wir jetzt schon ein bisschen rausgehört, du reist sehr viel, du hast auf deiner Website stehen, du bist Erlebnisdesigner, du bist Naturfotograf, hast eben auch eine Reisefirma, die eben Erlebnisreisen anbietet und bietest auch E-Bike-Touren an. Lass uns kurz mal auf das Thema E-Bike-Touren eingehen, dann können wir das abhaken und dann gehen wir in den Reisebereich rein, weil bei den E-Bike-Touren hast du auch vorhin schon im Vorgespräch gesagt, da war es letztes Jahr etwas kritisch, sage ich mal, also was das Personal angeht. Vielleicht magst du da ein bisschen was erzählen. Wir haben ja auch viele Zuhörer, die haben auch Personalmangel und vielleicht hast du da auch ein paar Ideen, wie man da so rangehen kann.
Ganz ehrlich, das müssten wir eigentlich ein bisschen chronologisch erklären, weil ich habe irgendwann, als das natürlich mit den Reisen, aber da springen wir jetzt schon mitten rein, nicht so mir geklappt hat, weil Covid eben alles verboten hatte, da habe ich gesagt, bevor ich jetzt hier rumsitze, setze ich mich aufs Fahrrad und gucke mir mal Hamburg und Umgebung an. Und dann war ich 75 Tage lang jeden Tag zwischen 60 und 70 Kilometern unterwegs, immer so nachmittags ab 16 Uhr. Und das war 2020, da hatten wir im April super Wetter. Und ich habe immer jemanden mitgenommen, mal jemanden, einen Freund, mal einen Bekannten, mal irgendwie die Oma, mal irgendwie eine Verwandte oder sowas. Und das Feedback war immer sehr einhellig. Oh, das hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Hamburg ist so toll. Und das kenne ich ja hier alles gar nicht. Und warum ist das so schön? Und die Natur, das ist ja wie ein Tag Urlaub. Und daraus entstand irgendwann die Idee zu sagen, naja, bevor ich jetzt hier rumsitze, machen wir jetzt E-Bike-Safaris in Norddeutschland sozusagen. Weil die Safaris in Afrika und in vielen anderen Orten dieser Welt, die haben wir ja erfolgreich durchgeführt. Und dann haben wir eben auch so versucht, das Konzept E-Bike-Safaris in Deutschland so mit mehreren Tagen und mit Begleitfahrzeug und möglichst sehr komfortabel mit zwischendurch Picknick, mit weißer Tischdecke und schön gedeckter Tisch am vielleicht am tollen Sonnenuntergang und so weiter. Und das haben wir dann auch angefangen. Allerdings waren natürlich in Deutschland dann alle Hotels schon im April, Mai für den ganzen Sommer ausgebucht oder nur noch mal hier eine Nacht oder da eine Nacht zu kriegen. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann machen wir eben Tagestouren. Und Hamburg hat da auch tatsächlich einiges zu bieten und das Umland auch, die Lüneburger Heide, die Seenplatten, Plönersee, Ostsee und so weiter. Und wir haben sehr schöne Routen, weil ich glaube, die Routen sind mit das Maßgeblichste an einer guten Fahrradtour. Weg von den Autos, weg vom Verkehr, schöne Strecken. Es geht nicht um den auf den kürzesten Weg irgendwie anzukommen, sondern es geht um die schönste Route mit den meisten Höhepunkten und Erlebnissen und so weiter. Und aber haben dann eben gesagt, wir machen Tagestouren. Und dann haben wir natürlich auch sehr schnell gemerkt, dass man das nicht unbedingt um 10 Uhr morgens machen muss, sondern auch zum Sonnenaufgang machen muss. Und dann kriegt es nochmal wieder eine ganz andere Kraft auch. Und die Lüneburger Heide im Morgennebel mit der Sonne, die da durchbrennt und so weiter, das sind schon auch ganz tolle Bilder, die auch entsprechend funktioniert haben. Und dann hätte ich nie gedacht, dass der größte Hinderungsgrund am Wachstum die Personalfrage sein würde. Weil ich dachte, Leute, die Fahrrad fahren, das kriegt man, die haben auch Lust dazu, am Wochenende, in der Woche, morgens und so weiter. Aber ehrlich gesagt, wir haben uns so schwer getan. Also wir hatten immer einen Stamm, aber es war echt schwierig. War es früh aufstehen? Nö, das habe ich vor ein paar Jahren gemacht, da habe ich keine Lust mehr zu. Wie am Wochenende? Ach, lass mal gut sein, muss nicht sein und so weiter. Und wenn ich dann gesagt habe, wie ist es, dann kannst du nächsten Freitag? Dann kam die Antwort, wie nächsten Freitag. Das willst du jetzt schon wissen? So, also das war echt schwierig. Es war echt schwierig. Und wir haben dann versucht, irgendwie dann noch die Gehälter, also das alles ein bisschen attraktiver zu machen, wirtschaftlich und so weiter. Wir hatten auch einen Stamm, aber wir waren mit 70% damit beschäftigt, statt Marketing und uns um die angenehmen Dinge zu kümmern, waren wir damit beschäftigt, Personal zu finden. Und das macht es im Moment ein bisschen sehr schwierig. Und das, ich glaube, das wird langsam besser, aber das hätte ich nie gedacht, dass das so ein größeres Problem sein wird. Und natürlich haben jetzt auch die Reisen jetzt nach Covid wieder stark angezogen und mein Fokus ist wieder ein bisschen zurückgegangen auf die großen Touren, die wir machen. Wenn du das wissen willst, wie das so ein bisschen entstanden ist, das ist eben, du hast schon mitgekriegt, ich bin immer gern gereist komme ja eigentlich ursprünglich aus dem IT-Bereich, habe dann das erste Mal mit 26 verkauft und dann wieder was Neues angefangen, zwischendurch mal mit Achim Flebbe zusammen die Cinemax Kinokette gegründet und dann das zweite Mal wieder verkauft an eine amerikanische Firma damals, das war kurz vor .com. So 1996 so. Und da war ich so 36, 37 und so weiter. Und Teil des Paketes war ein Aktienpaket und ich wollte eigentlich mit dem Schiff 3 Jahre um die Welt. Naja, ich wollte vielleicht am Anfang noch gar nicht 3 Jahre um die Welt. Ich wollte überhaupt erstmal ein Schiff haben und mit diesem Schiff so ein bisschen die Westküste der USA entdecken, so, und in die Baja rein nach Mexiko und da die verschiedenen vorgelagerten Inseln, Socorro und so, das kennst du ja auch alles. Ein Teil war aber, wie gesagt, des Kaufpreises war mit Aktien bezahlt worden, und ich hatte eine Sperrfrist und die Aktie hat sich nicht besonders gut entwickelt und mein Schiff wurde jeden Tag 30 Zentimeter kürzer, und als es dann nur noch 10 Meter lang war, da habe ich gedacht, musst du ein Projekt draus machen, das wird so nichts. Und dann habe ich damals den Stern motivieren können und mit dem Stern dann auch Microsoft, Sony, Deutsche Telekom, Olympus Camera und so weiter, und dann haben wir tatsächlich geschafft, nochmal wieder so 8 Millionen Mark einzusammeln, und dann wurde mein Schiff deutlich größer und deutlich länger. Und das brauchten wir aber auch, das Geld und auch die Möglichkeiten, weil einen Blog zu machen, damals nannte noch keiner Blog, und das auf dem Schiff zu machen, setzte natürlich auch Satellitenverbindungen voraus. Und eine Satellitenverbindung zur damaliger Zeit, du musst wissen, das war 98 bis 2001, also so um die Jahrtausendwende, waren noch $12 pro Minute für eine 64-Kilobit-Leitung. Also 64 Kilobit, tak, 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 da konntest du zugucken. Und das Ganze mal $12, da war schon, da musstest du schon sehr effizient versuchen, deine Bilder und deine Texte hochzuladen. Aber wir haben tatsächlich 3 Jahre lang einen Blog gemacht, in Deutsch und in Englisch. Der englische Blog, der deutsche Blog war auf der Stern-Webseite, stern.de, und unser Blog war nochmal auf einer separaten englischen Seite, weil wir eben auch viele internationale Leute hatten, die uns gefolgt sind. Und danach konnte ich mir irgendwie so meinen Weg zurück an den Schreibtisch nicht vorstellen und nach Hamburg zumindest nicht, und habe dann das Schiff lustigerweise an Gene Hackman verkauft. Das ist der von French Connections, der auch einen Oscar damals da gewonnen hat und so weiter. Die jüngere Generation kennt ihn nicht mehr ganz so doll. Und der ist dann damit, wir waren dann noch ein bisschen Schatzsuche da auf den Bahamas, und der ist dann auch später damit Richtung Kanada und Nordwesten von Kanada gezogen. Und ich bin irgendwie auf dem Weg nach Madagaskar in Kapstadt hängen geblieben und habe mich dann entschlossen, mir dort ein Haus zu kaufen, und lernte sehr schnell jemand aus der Safari-Branche kennen. Colin Bell, das war der Gründer von Wilderness Safaris damals. Und wir haben super schnell geklickt, und der hat gesagt, sag mal, wenn du Lust und Zeit hast, du kannst alle meine Lodges so oft besuchen, wie du willst, so lange besuchen, wie du willst. Ich habe 60 Stück davon in Botswana, in Namibia, in Zimbabwe. Und mach das doch und nimm deine Kamera mit und schick mir mal zwischendurch eine CD. Und da habe ich gedacht, das ist doch eine tolle Idee. Und habe das tatsächlich gemacht und bin 2 Jahre lang sozusagen durch den Süden Afrikas getingelt. Habe in den schönsten Lodges gewohnt, aber immer, also geschlafen habe ich vorne mit den Gästen, aber gegessen habe ich hinten mit dem Staff und mit dem Team, und dadurch lernte ich natürlich auch viele Leute kennen und habe so, bin da so ein bisschen in die Branche reingerutscht und habe weiter fotografiert, aber nur so spielerisch. Und irgendwann habe ich meine Post in Kapstadt mal wieder aufgemacht und festgestellt, dass mein Konto nicht so toll aussah. Und ich nach 7 oder 8 Jahren Geld ausgeben, jetzt mir mal wieder Gedanken machen müsste, wie man auch wieder ein bisschen stetiges Einkommen kriegen kann. Und ich war mir darüber im Klaren, dass man mit Büchern in dem Sinne nicht reich wird, aber es war ein Lifestyle-Konzept, wo ich mehr reisen konnte, weiter mir die Welt angucken konnte. Und so habe ich dann tatsächlich gedacht, jetzt mache ich vielleicht mal ein Buch, und habe aus den Bildern, die mehr oder weniger konzeptlos, aber mit viel Freude entstanden sind, in den ersten 2 Jahren dann ein Afrika-Buch tatsächlich rausbringen können bei Tenoys. Und das war dann für alle sehr überraschend, sehr erfolgreich. War das erfolgreichste Buch, was der Verlag bis dato dann hatte. Und
ist es das, was man bei dir im Hintergrund sieht?
Ja, das ist das sozusagen so. Und das war, New York Times hat da toll drüber geschrieben, der Sydney Herald in Buenos Aires, das ging in 70 Ländern sozusagen, wurde es gefeiert, und ich dachte, wie cool ist das denn? Da knipst du ein bisschen durch die Gegend, Leute finden das klasse, das Buch wird auch verkauft. Good Morning America hat gesagt, das Buch muss man kaufen für die Holidays, da war es allerdings schon in den USA lange ausverkauft, weil in der New York Times so ein klasse Artikel drin war. So, und dann kam irgendwann mal ein Typ und sagte, du, ich habe einen Helikopter, der ist in der Schweiz, und Stefan Breuer war das, und ich habe eine Farm in Südafrika, und ich wollte immer mal mit meinem Helikopter von meinem Haus in Luganer See zu meiner Farm nach Südafrika. Glaubst du, Du hast doch Expeditionserfahrung. Glaubst du, das kann man organisieren? Wenn ja, kannst du mir dabei helfen? Und wenn ja, hast du Lust, mitzufliegen? Und dann habe ich gesagt, ja, ja und ja. Und dann sind wir 2 Jahre später tatsächlich nicht in 3 Wochen, wie er ursprünglich geplant hat, sondern in 8 Wochen. Und auch nicht von der Schweiz zum Krügerpark, sondern von Hamburg nach Kapstadt. 8 Wochen lang über Europa 1 Woche und über Afrika dann 7 Wochen mit dem Helikopter geflogen. Und ich habe irgendwie die ganze Zeit aus der offenen Tür rausgeguckt und habe irgendwie fotografiert. Und da ist auch ein Buch draus geworden, das hieß damals Eyes Over Africa. Es wurde auch Fotobuch des Jahres in Deutschland und auch in den USA. Und dann sind viele, viele andere Bücher gefolgt über die Arktis, die Antarktis, über unterschiedliche afrikanische Aspekte und so weiter. Und so seit 2009 bin ich wieder zurück in Hamburg. Und ich habe hier eine Umgebung, die viele von denen sind, sage ich mal, finanziell einigermaßen unabhängig. Und die kamen immer und sagten, du sag mal in dem Buch auf so Seite so und so oder Seite so und so, das ist schön und wie kommt man da nicht hin und wo ist das? Und das würde ich mir auch gerne mal angucken. Und ich habe denen gesagt, wo das ist und theoretisch auch, wie man da hinkommt, aber das sind oft Orte gewesen, die eben nicht im Reisebüro buchbar sind. Mhm. So. Und irgendwann kam 2010, glaube ich, jemand aus der Schweiz auf mich zu, ein guter Bekannter zu dem Zeitpunkt, heute ein guter Freund, und sagte, du Michael, ich habe 2 Söhne, die sind 20 und 24. Ich habe mich nicht genug um die gekümmert. Ich möchte jetzt mal mit denen eine tolle Reise machen. Wir müssen Bonding machen. Wir müssen uns näher kommen. Wir wollen gemeinsame Erinnerungen aufbauen. Ich möchte echt was Tolles erleben. Und hast du nicht Lust, uns mal dein Afrika zu zeigen? Ich finde Landschaften wichtiger als Tiere. Und ich möchte auch gerne ein paar kulturelle Einflüsse haben. Aber was das für ein Detail ist, das überlasse ich komplett dir, mische ich mich auch nicht ein, muss ich auch nicht vorher wissen. Und was es kostet, da bin ich auch recht flexibel. Okay. Und dann habe ich gedacht, naja, das ist natürlich ein super Briefing. Und dann sind wir tatsächlich damals mit 2 Helikoptern, er hat noch einen Freund mitgenommen und wir waren zu 5, und sind mit 2 Helikoptern dann durch Kenia und Äthiopien geflogen. Eine Nacht total feudal in der schönsten Lodge und die nächste Lodge eben am Kraterrand eines blubbernden Lavasees bei 50 Grad tagsüber und 30 Grad abends auf einer Matratze unter offenem Himmel geschlafen, die per Kamel aus Addis Abeba kam und auch entsprechend in der Nase gemüffelt hat. Und es hat gestaubt und gewindet und alles Mögliche. Und am Morgen gab es irgendwie so ein pappiges Toastbrot und so weiter. Aber dieser Gegensatz eben von Luxus und dann wieder raus aus dem Komfort, auch raus aus der Komfortzone, das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt, das hat eben viel ausgelöst auch eben. Das ist Bonding, da kommst du dir näher, da fängst du an, auch über wichtige Dinge nachzudenken, zu reden. Und die haben sich halt in den Armen gelegen, die haben sich gestritten, die haben sich vertragen, die haben sich geliebt, die haben gelacht, aber sie sind sich tatsächlich irgendwie viel näher gekommen und das ist aufgegangen, auch durch dieses Wechselspiel. Und wir haben dann auch noch 3, 4 andere Reisen gemacht nach Kanada, Namibia, Australien. Aber das war eben so, dann sagte der Nächste, sag mal, das möchte ich auch. Ich möchte echt mal eine Reise machen, die ich nie vergesse, die meine Enkel nie vergessen und so weiter. Und so entstand das eigentlich. Und das ging dann per Word of Mouth von Zürich nach Gstaad, von Gstaad nach St. Moritz und immer die Social Circle, die sich da gebildet haben. Und dann ist es nach Saint-Tropez und dann irgendwann auch rüber in die Hamptons. Und so habe ich über die Jahre dann eine sehr internationale, aber sehr unprätentiöse, muss ich dazu sagen, Kundschaft aufgebaut, wo der Luxus eben nicht der Kaviar oder der Champagner ist, sondern das Erlebnis. Und, und wo die meisten Leute auch bereit sind, auch mal einen Komfort, Zugeständnisse zu machen, wenn das Erlebnis eben entsprechend gut ist. Und wir machen, unsere Reisen finden in der ganzen Welt statt und sie sind naturlastig. Es geht immer um Natur. Wenn es geht, im Komfort, aber eben auch mal, wie gesagt, auch mal ein paar Zugeständnisse. So, jetzt habe ich viel geredet, alles in einem Satz, aber ich hoffe, das habe ich ein bisschen erklären können.
Auf jeden Fall, also es klingt richtig cool, klingt auch nach der perfekten Reise, die ich buchen würde. Also ich bin auch sehr, sehr, sehr gerne in der Natur. Ich mag auch gerne Städte reisen, aber so nach ein paar Tagen, also ich bin ja hier in Mexiko, wenn man dann 1, 2 Tage in Mexiko-Stadt ist, dann ja, es ist einfach dann zu viel Verkehr, zu viel Abgase und dann, ja, dann zieht es mich auch wieder in die Natur. Deswegen, ja, die Reisen klingen auf jeden Fall gut. Also ich denke mal, das kommt für mich auch irgendwann mal in Frage.
Sehr gut. Das ist halt eine Frage, man, das ist eben, wir machen halt nicht die typischen Beachreisen oder Städtereisen. Da gibt es andere Spezialisten, die das besser können. Wir kümmern uns immer darum, wir haben immer am Anfang ein wichtiges Gespräch und finden raus, was möchtest du eigentlich, willst du, wie viel Abenteuer möchtest du, weil das ist ja auch sehr relativ, wie viel Zeit hast du, was hast du für ein Budget, gibt es bestimmte Dinge, die du unbedingt erleben möchtest, möchtest du eher Komfort oder nicht so viel Komfort, möchtest du bestimmte Tierarten sehen, möchtest du Elefanten oder Eisbären oder sonst was, je nachdem. Und da in diesem Gespräch, da versuchen wir dann sozusagen dann die ideale Reise für die Familie, für das Pärchen, für die Person irgendwie herauszuarbeiten und dann eben auch anzubieten. Und das ist schon auch eine sehr, sehr individuelle, custom-made und angepasste Geschichte, wo wir das lange Gespräch zur Vorbereitung auch immer brauchen.
Ja, sehr, sehr cool. Das heißt, also du hast da ein Team bei dir, das dann das Ganze auch organisiert. Also die Flüge werden gebucht, ja. Die Lodges werden gebucht. Dann ist wahrscheinlich auch ein Reiseleiter dabei, der dann alles immer im Griff hat.
Ja, also es ist sehr unterschiedlich. Wir haben so organisieren so um die 40, 50 Reisen im Jahr. Ich bin aber bei vielleicht 10 oder 12 dabei. Das sind die, die etwas aufwendiger sind, die etwas logistisch aufwendiger sind, wo wir Grenzüberschreitung haben mit Flugzeugen oder mit Helikoptern oder sowas. Und das muss ich auch nochmal sagen bei der Gelegenheit. Also für uns ist der Helikopter ein Mittel und auch ein erstaunlicherweise recht sensibles Mittel, Werkzeug, um an Orte zu kommen, die man sonst nur schwierig erreichen könnte oder aber die mit einem deutlich größeren Aufwand und damit auch mit deutlich größerem CO2-Ausstoß nur erreichbar wären. Also viele von den Orten, da fliege ich in einer Stunde oder in zwei Stunden mit dem Helikopter hin. Mit dem Auto würde ich 20 Stunden oder mehr brauchen. Kann 20, 30, 40 Stundenkilometer fahren, keine wirtschaftliche viel Abgase, Einfluss auf die Natur, oft gibt es keine Wege, Querfeldeinfahren und so weiter. Das versuchen wir alles zu vermeiden. Wir wollen keinen Flurschaden anrichten. Wir wollen möglichst da, wo wir gewesen sind, soll man später nicht mehr erkennen können, dass wir da gewesen sind, in der Natur ganz besonders. Und mit dem Helikopter, wir kompensieren mit myclimate.org jeden einzelnen Flug, jede einzelne Stunde wird kompensiert. Das, was an CO2-Ausstoß dort tatsächlich passiert, da zahlen wir gerade mal knapp 20 Euro pro Stunde dafür. Mehr ist das nämlich nicht beim Helikopter. Mhm. Und haben dann auch ein gutes Gewissen. Ne, ich sage das nur, weil man schnell, wenn man da sich nicht mit auskennt, denkt, Helikopter, Raudis, laut und Abgase und CO2 und so weiter. Aber das ist tatsächlich, und jetzt kannst du natürlich immer argumentieren, brauchen wir überhaupt Reisen? Müssen wir uns überhaupt die Welt angucken oder sowas? Aber ich stehe da auf einem Standpunkt, und da bin ich auch nicht alleine zum Glück, dass Reisen eben auch Kommunikation schafft. Und Kommunikation ist notwendig für den Frieden. Und wenn wir nicht wissen, wie mein Nachbar tickt und denkt und was er fühlt und so weiter, dann werde ich mich auch, dann ist die Chance, mich mit ihm zu streiten, deutlich höher, als wenn ich mit ihm mal geredet habe, seine Seite kenne, seine Perspektive kenne, das Gespräch gesucht habe. Und ich glaube, das ist international ganz genauso. Wenn wir aufhören zu reisen, dann wird sich jede Nation mehr und mehr isolieren. Und das ist ja schon schlimm genug geworden in den letzten Jahren, dass wieder nationalistisches Denken, America first, nicht? Und alle an sich selbst wieder denken sozusagen. Und das müssen wir nicht durch das Aufhören von Reisen jetzt auch noch beschleunigen. Ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass wir reisen, aber natürlich können wir gut reisen und so reisen, dass wir möglichst wenig Schaden anrichten, und deswegen kompensieren wir eben die Flüge.
Ja, ich sehe das genauso mit dem Reisen. Ich habe vor 2 Wochen in Playa del Carmen meine Hochzeit gefeiert mit einer Mexikanerin.
Congratulations.
Dankeschön. Und da habe ich das erst wieder gesehen, wie toll das ist, so viele internationale Kontakte zu haben. Also insgesamt waren Leute aus 11 Ländern da. Es sind ein paar, die sind extra aus Australien angereist mit ihrem einjährigen Sohn, dann aus den USA, aus Kolumbien, aus Frankreich, aus Deutschland natürlich. Das war unglaublich.
Ja,
die toll. Leute haben sich alle sofort verstanden, waren sofort Freunde miteinander und das war eigentlich das Allerschönste an meiner Hochzeit.
Ja, schön.
Dass einfach diese Kulturen zusammengekommen sind, jeder hat sich verstanden und ja, wie du sagst, das bestätigt das Ganze einfach nochmal.
Das brauchen wir ja auch, nicht? Das brauchen wir auch. Gerade in den letzten, ich habe das Gefühl, bis vor so zehn Jahren wurde die Welt besser und dann plötzlich ging das los mit Erdogan und Boris und Putin und Trump vor allen Dingen und so weiter. Und plötzlich war wieder so Bullying angesagt und so. Und wir müssen eben auch ein bisschen durch Kommunikation dagegenhalten. Und jetzt mit KI wird es ja sowieso immer schwieriger zu wissen, was ist eigentlich noch wahr und was ist jetzt eigentlich Fake News oder Deepfakes und dieses und jenes. Ich beschäftige mich damit auch relativ intensiv, weil das natürlich auch theoretisch auf das Reisen auch Einfluss haben könnte. Aber es gibt eben auch Leute, die sagen, ich glaube es erst, wenn ich den Sand in den Händen gehabt habe. Ne? Und insofern, aber die Zeiten, die auf uns zukommen, sind nicht so ganz einfach, glaube ich.
Ja, ich denke auch.
Und welche Kommunikation ist da einfach eine große Bedeutung.
Ja. Welche Reisen stehen denn jetzt als nächstes an bei euch? Was ist das nächste Ziel, wo du auch mitfährst?
Wir machen, wie ich schon sagte, wir haben eine so weltweite Destination. Wir machen viel in Afrika, das stimmt, aber wir machen auch Island, wir machen Kanada, wir machen Alaska, wir machen Spitzbergen, wir machen Teile von Südamerika, wir machen die Arktis, die Antarktis und wir machen Neuseeland und wir machen Australien. Ich bin jetzt in diesem Jahr, glaube ich, das zweite oder dritte Mal schon in Kenia gewesen. Ist aber Zufall, dass es jetzt dreimal hintereinander war. War in Kanada und dieses Jahr auch wieder Kanada, Island, Namibia, dann Äthiopien macht langsam wieder auf. Das war eine Zeit lang schwierig, das müsste ich mir mal angucken. Weil das natürlich, musst du auch wissen, unsere Kunden haben natürlich den Anspruch, dass wir, und deswegen sagte ich, ich habe zwar ein Team hier in Hamburg, beziehungsweise auch eine Mitarbeiterin in Kenia, aber das viel wichtiger ist, dass ich die richtigen Leute on the ground habe. Also ich muss die richtigen Leute in den Ländern haben, die sich da auskennen, die da genau wissen, was zu tun ist, die auch, sage ich mal, Dinge möglich machen können, die normalerweise nicht möglich sind. Und ich spreche nicht von Bestechung, sondern von ganz legalen Wegen, aber du brauchst manchmal halt Sondergenehmigungen oder wir wollen dann zum Beispiel, wir sind im Norden Kenias, also mir hat mal ein Gast gesagt, ziemlich früh und das ist, der hat gesagt, Michael, I'm gonna run out of time before I run out of money. Also der hat mir zu verstehen gegeben, dass für ihn Zeit das Wertvollste ist, was er hat. Und er möchte einfach nicht, und das geht bei vielen unserer Kunden so, die wollen halt nicht warten. Die wollen halt nichts machen, was unnütz ist oder was einfach nur aus technischen Gründen gemacht werden muss, aber eigentlich nicht weiterbringt. Also beispielsweise, wir sind im Norden Kenias und wollen in den Norden Ugandas. Und normalerweise müsste ich jetzt irgendwie runterfliegen, dann von Eldoret nach Kampala und von Kampala wieder hoch, bin ich 6-7 Stunden unterwegs oder ich fliege direkt, aber dann brauche ich einen Einreisebeamten, der auf der anderen Seite meinen Pass abstempelt. So, und wir wissen halt, wie wir das organisieren. Wir schaffen das eben, dass der da hinkommt und einen Stempel gibt und A, haben wir dann effizienter die Reise gestaltet. Wir haben auch weniger CO2-Ausstoß, weil der nicht mehr 6 Stunden durch die Gegend fliegen muss, sondern das in 20 Minuten machen kann. Und es ist vor allen Dingen respektvoller mit der Zeit von allen. Ne? Und das so ein bisschen so, wir haben da, und dafür brauchst du die richtigen Leute.
Kennst du schon die Freizeitmarketing Insights? In unserem Newsletter erhältst du regelmäßig Business- und Marketing-Tipps speziell für Freizeitanbieter direkt in dein E-Mail-Postfach. Melde dich an unter lebegeil-media.com www.lebegeilerlebnis.com/newsletter.
Du hast auf deiner Website geschrieben, du warst schon in mehr als 185 Ländern. Gibt es denn jetzt noch ein Land, das noch auf deiner Liste steht, das du noch nicht geschafft hast bisher?
Du, ehrlich gesagt, ich finde, je mehr man reist, desto mehr möchte man reisen und möchte man sich auch noch Dinge angucken, die man noch nicht kennt. Und ich kenne natürlich viele Dinge noch nicht, trotz meiner relativ hohen Anzahl von Ländern. Aber ich habe weiße Flecken in Südamerika, ich habe riesige Flecken allein in China, wenn du so willst. Und China hat ja unglaubliche Landschaften. Ich bin großer Landschaftsfan und so zu bieten. Unglaubliche Landschaften, aber eben auch inzwischen so viel nationale Touristen, also Chinesen, die sich ihr eigenes Land angucken und auch Chinesen, die sich natürlich ganz auf der ganzen Welt jetzt mehr und mehr auch umgucken. Und ich bin ja ein Freund eigentlich so von unberührter Natur oder zumindest von Natur, die nicht irgendwie die völlig von Menschen überrannt wird. Also ich habe vor 12 Jahren mal, bin ich nach Angkor Wat, nach Kambodscha geflogen und sollte dort ein paar Fotos machen und bin dann direkt vom Flughafen zu dem Tempel. Und es war so 16 Uhr und ich konnte den Tempel kaum sehen, weil so viele Touristen waren, dass dieser Tempel wie so ein Ameisenhaufen, der völlig überlaufen war mit Ameisen. Mhm. Und dann, ich finde, wenn du so viele Menschen da hast, dann kannst du so einen Ort gar nicht mehr wahrnehmen. Dann kannst du dich da gar nicht mehr so reinversetzen in die Zeit oder sowas. Und du siehst ja auch nicht viel. Und dann habe ich gedacht, na gut, also dann, wann geht morgen die Sonne auf? Habe ich gedacht, naja, 4:45. Ja, guck mal, da ist ein See, da gibt es vielleicht eine schöne Reflexion und so. Ja, dann sei doch mal morgen 4:45 hier am See und guck mal, ob du mit Sonnenaufgang und mit dem Tempel da und Angkor Wat und vielleicht im Licht schöne Aufnahmen machen kannst. So. Ich war auch da 4:45, aber 800 andere Leute auch. Ja. Es wurden Teppiche vermietet, die du da mieten konntest für $1 und es wurde Kaffee verkauft. Und es war, ehrlich gesagt, ich fand es schrecklich, weil es war einfach so touristisch, dass dieser Ort für mich überhaupt nicht zu fühlen war, wie ich schon sagte. Und wir machen eben in unseren Reisen, eben fahren wir zu Orten, die eben weit weg sind, in der Regel von der Zivilisation und von Menschen und wo du noch so sozusagen richtig unberührte, noch nicht der Mensch Hand angelegt hat und du natürlich dort wahnsinnig tolle Dinge sehen kannst.
Denkst du, solche Orte werden in Zukunft knapp werden? Weil, also wie du gesagt hast, also zum Beispiel in China steigt ja auch das Level des Einkommens, also gibt weniger arme Leute, die haben dann alle die Möglichkeit auch zu reisen. In Indien ist es wahrscheinlich auch so, da gibt es ja auch 1 Milliarde Menschen, die dann vielleicht irgendwann reisen möchten. In Europa sind sowieso alle schon ständig am Reisen. Gibt es dann überhaupt irgendwann noch Orte, die unberührt sind oder wird es dann schwierig mit solchen Reisen, wo man eigentlich
gegen Touristen stößt? Das ist natürlich durchaus wichtig, darüber nachzudenken. Und ich habe da auch drüber nachgedacht. Die leicht erreichbaren Orte, wo du hinfliegen kannst mit dem Flugzeug und dann innerhalb von einer Stunde vom Flughafen irgendwie bist und so weiter, die werden wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten noch immer mehr überlaufen. Auf der anderen Seite hast du solche Sachen wie Augmented Reality Brillen, Apple Vision Pro, die ich mir auch besorgt habe und angeguckt habe, weil ich wissen will, was da möglich ist und was da passieren kann und so weiter. Mhm. Und es wird, glaube ich, viele Leute geben, die sagen, ach, weißt du was, Sicherheitskontrollen dauern in Hamburg 2 Stunden am Flughafen, wenn du Pech hast. Und mein Gepäck kommt sowieso nicht an und irgendwie das Ganze ist eng und es ist irgendwie wird immer unangenehmer und Verspätung und hier und da. Ich habe keinen Bock mehr aufs Reisen. Ich setze mich aufs Sofa und setze mir eine Brille auf. So, ich hoffe, dass das nicht ganz so massiv wird. Das hoffe ich schon. Aber die Qualität und die Möglichkeit, sich da in eine komplett andere Welt reinzusetzen, die wird natürlich mit solchen Produkten wie Apple Vision Pro oder sowas inzwischen so beeindruckend und so, sag ich mal, recht realistisch, dass das sicherlich ein Teil der Leute machen werden. Ist das richtig so, ist das nicht richtig so? Dann, wie gesagt, die ganze Entwicklung im KI-Bereich. Ich kann heute, KI kann heute ein Video für mich erstellen über Fantasieplätze und dieses und jenes und so. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das mit dem ganzen Reisen verändern wird. Wer wird noch selbst reisen wollen? Werden das mehr oder weniger Leute? Im Moment sind die Preise gerade bei den auch Safaris und in Afrika sind enorm gestiegen. Leider finde ich auch teilweise zu viel. Aber das hat wiederum den Vorteil, dass dann weniger Leute reisen. Das ist wiederum auf Dauer, zum Beispiel Botswana hat das Konzept, dass sie sagen, wir dürfen bei einem Löwen, da dürfen nie mehr als 2 Fahrzeuge mit Ausnahme 3 Fahrzeuge sein. Solche Bestimmungen gibt es in anderen Safari-Ländern meist nicht, manchmal schon, meist nicht. Und dann setzen da vielleicht 6 Autos oder 7 Autos um einen Löwen herum. Mhm. Und Botswana kann das aber nur umsetzen, weil Botswana sehr teuer ist. Und diese 2 Leute oder 2 Autos zahlen eben entsprechend mehr. Und das ist dann, kannst du auch wiederum sagen, ja, das ist ungerecht. Weil warum soll das nur Leuten gegönnt sein, die jetzt Geld haben? Das verstehe ich auch, ist auch ein Gesichtspunkt. Aber irgendwo musst du anfangen, da ein bisschen drüber nachzudenken, also Massentourismus ist nicht die Antwort.
Mhm. Ja, man sieht es ja auch in Venedig schon, an dem Beispiel Venedig ist ja komplett überlaufen. Da wird jetzt, gibt es ja jetzt so eine Art Eintrittsgeld sozusagen. Aber sind, glaube ich, irgendwie 5 €. Also ich glaube auch nicht, dass es dann wirklich viele Leute abhält. Aber ja,
vor ein paar Jahren haben sie sich ja auch schon entschlossen, die Kreuzfahrtschiffe einfach zu verbieten in Venedig. Mhm. Ja. Und das war ja auch so, dass die Leute, die in Venedig dann auch gearbeitet und die Restaurants und so weiter, die sagen, ja, aber da kommt ein Schiff rein mit 3.000 Passagieren, 4.000 Passagieren. Die kommen alle an Land für 3-4 Stunden, die geben nichts aus, die gehen nicht da essen, die gehen noch nicht mal, vielleicht gehen sie einen Kaffee trinken und dann gehen sie wieder zurück zum Bord, an Bord zum Essen, zum Trinken und lassen nichts da, so, außer dass sie ganz viele davon sind und einfach nur mal gucken wollen. Und das ist eben auch nicht richtig und auch nicht fair. Und deswegen haben die ganz konsequent gesagt, wir wollen keine Kreuzfahrtschiffe mehr. So, und das hat die Sache schon etwas entspannt. Und jetzt mit dem Eintritt, ja, schön ist es nicht. Irgendwie würde man sich wünschen, es sollte ohne gehen, weil das ist so, ist genauso wie die Restaurants, die dir jetzt sagen, du musst in 2 Stunden den Tisch räumen. Das macht einfach keinen Spaß mehr, so. Mhm. Aber vielleicht müssen wir uns dran gewöhnen an solche Dinge.
Ja. Ja, irgendwelche Lösungen muss es auf jeden Fall dann demnächst geben, um das zu kontrollieren. Man kann natürlich auch überlegen, hier, es gibt eine maximale Anzahl an Personen, die rein dürfen. Das wird dann irgendwie, man muss sich vorher registrieren online, das wird dann ausgelost oder so. Wäre wahrscheinlich auch irgendwie.
Kann man machen, das gibt es ja schon, da gibt es irgendwie in den USA ein paar Nationalparks, wenn man Bären beobachten möchte, wo man auch an der Verlosung teilnehmen muss. Dann gibt es andere Sachen, wo man sich registrieren muss und das buchen muss. Aber weißt du was, wenn du im Februar dich entscheiden musst, ob du im September nach Venedig willst oder darfst, macht dir auch keinen Spaß, ehrlich gesagt. So. Also dann ist es dann vielleicht fair, vielleicht muss man auch eine Kombination machen, keine Ahnung. Aber da werden wir, da wird sich vieles verändern, wie du schon sagst.
Ja. Welches der Länder, in denen du warst, hat dich denn am meisten überrascht?
Da fällt mir jetzt gar nichts Konkretes ein. Also ich war sehr positiv begeistert von Äthiopien und bin es noch. Da habe ich einfach relativ wenig mir vorher Gedanken gemacht, bevor ich das erste Mal erleben durfte. Es gibt aber ein paar Länder, wo ich jetzt auch im Laufe der Jahre auch immer Orte wieder entdeckt habe, die auch kaum jemand kennt in dem jeweiligen Land, aber die eine unglaubliche Kraft haben und wahnsinnig toll sind. Zum Beispiel Kenia ist ja touristisch eigentlich erschlossen, aber es gibt im Norden von Kenias ein Gebiet, was landschaftlich so unglaublich vielfältig ist und wo Regenwald und Seen und Gebirgsstrukturen, Vulkane, Lavaströme, die seltsamsten Felsformationen und so weiter, alles auf engstem Raume zusammen sind, in einer kompletten Wildnis, nicht zu erreichen, außer eben, wie gesagt, mit zum Beispiel mit dem Helikopter. Und das kennen die wenigsten Leute. Und ich habe, als ich mein, ich habe ein Buch über Kenia gemacht und habe das irgendwann mal dem Tourismusminister dann auch gezeigt und der sagt, nein, 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 Michael, das ist nicht Kenia hier, das finde ich ja gar nicht, das kann nicht Kenia sein. So. Aber tatsächlich war es so und insofern ist das schon für mich auch ein besonderer Ort. Aber es gibt auch in Namibia, der Norden Namibias ist ganz besonders, die Uyuni-Salzwüste ist irgendwie toll. Das hängt auch immer ein bisschen davon ab, zu welcher Jahreszeit, wann macht man das, wie früh morgens geht man da hin, wie guckt man sich das an, wo guckst du denn dir das an? Also es gibt echt noch schöne, schöne, schöne Plätze auf dieser Welt.
Ja, ja, Namibia hat mich auch tatsächlich überrascht. Da war ich vor, ich glaube, knapp 10 Jahren. Ja, mich hat überrascht, dass es teilweise so grün war. Also das hat war wirklich irgendwie so, ja, so Berge wie in Neuseeland teilweise und dann gab es...
Hast du aber Glück gehabt.
Ja, da war ich zur richtigen Zeit wahrscheinlich da.
Es ist, also ich habe den größten Regen, den habe ich mal so 2003 da erlebt oder sowas. Mhm. Und dann, wenn das Land sich dann plötzlich für einige Wochen und kurze Monate sozusagen komplett grün entwickelt und dann langsam wieder so das Gras von grün auf grau und auf gelb und dann auf grau sich wieder zurückentwickelt und die Farbenspiele, da sind das schon toll. Nein, Namibia ist ja auch gerade für uns Deutsche so faszinierend, weil A, hat es auch eine gewisse deutsche Vergangenheit, die ja auch immer noch überall zu sehen ist und nicht überall, aber an bestimmten Ecken. Und B, ist es ja fast dreimal so groß wie die Bundesrepublik. Und hat aber nur 2,5-3 Millionen Einwohner. So. Und diese Weite, das ist schon sehr beeindruckend. Das ist schon toll. Ich mag Namibia sehr gerne. Ich bin bestimmt 70, 80 Mal da gewesen und habe es mit dem Fahrrad gemacht, habe es mit dem Heißluftballon gemacht, habe es mit dem Flugzeug gemacht, habe es mit dem Auto gemacht. Und guck's mir, ich kenne Namibia, ich glaube, richtig gut und ich finde es wahnsinnig toll.
Ja, ist natürlich auch toll, um Safari zu machen, um Tiere zu beobachten. Gibt es denn, gibt es denn Tiere, die du noch nicht gesehen hast? Also wo du sagst, hier, das Tier würde ich gerne mal sehen in der freien Wildbahn.
Natürlich gibt es da immer wieder Sachen, auch die man, ich habe zum Beispiel noch nie einen Tiger in der freien Wildbahn gesehen, weil ich aber auch noch nie nach Indien gefahren bin, außer am Flughafen und so weiter und deswegen nicht unbedingt mitzähle. Ich mag, also deswegen zum Beispiel in Namibia machen wir, da fahren wir nicht hin zur Tierbeobachtung. Ja, da gibt es die Wüstenelefanten und die sind toll und da gibt es auch ein paar andere Sachen, aber da, wo die vielen Tiere sind, das ist der Etosha Nationalpark beispielsweise so. Und das ist aber für uns und für mich ist das mehr so Walsrode XXL. Also das ist wieder so, wie so ein Zoo, da hast du eine Teerstraße, die da reinführt und hast du da ein Wasserloch, da ist ein Zaun davor. Und dann siehst du zwar wilde Tiere, aber das ist nicht das Gleiche, als wenn du tatsächlich ein wildes Tier in einer zaunlosen Umgebung siehst, wo es nur wo du nur mit einem Geländewagen hinkommst, wo du keine Tierstraßen hast und so weiter und wo es eben nicht so reglementiert und organisiert ist und so weiter. Das ist für mich Tierbeobachtung, weil du auch nicht weißt, was du siehst. Du musst suchen, du musst gucken, du musst was dafür tun. Und nicht irgendwie so. Und insofern haben wir in Namibia den Schwerpunkt auf Landschaften. Mhm. Botswana gleich daneben ist für Tierbeobachtung wahnsinnig toll. Allerdings auch inzwischen, wie gesagt, sehr, sehr teuer geworden. Und so hat jedes Land so seine Vor- und Nachteile und Eigenheiten und so weiter. Aber in Indien ist für mich eben fast ein bisschen wieder zu viele Menschen, für mich persönlich. Ich mag Menschen, aber... Und auch die Parks haben seltsame Öffnungszeiten, kommst manchmal erst um 7 oder um 8, 2 Stunden nach Sonnenaufgang da rein, musst vor Sonnenuntergang wieder raus, Mittagspause, musst da für Mittag, also das ist sehr unterschiedlich, aber das ist für mich auch nicht mehr, das ist auch nicht für mich ein Tiger in der freien Wildbahn sehen, sondern fast schon wieder auch in einem großen, großzügigen, weitläufigen Zoo. Und dazu habe ich keine Lust. Obwohl ich der Meinung bin, dass Zoos eine wichtige Aufgabe haben.
Ja. Gibt es denn eine Region oder ein Land, das dir gar nicht so gut gefallen hat, wo du gesagt hast, das war es jetzt irgendwie nicht? Also zum Beispiel vorhin der Tempel, bei dem du warst, der dann komplett überlaufen ist.
Da, ich finde Kambodscha schon interessant und werde auch da im Herbst wahrscheinlich wieder hinfahren, um es mir auch mal nach einigen Jahren wieder anzugucken. Ich habe jetzt nicht das Land dafür verurteilt oder sowas. Mhm. Ich mag nur nicht die Orte, die komplett überlaufen sind mit Massentourismus.
Ja.
Das ist nicht so meine Art von Tourismus. Weißt du, ich bin kein großer Freund von Dubai beispielsweise. So, also das ist mir zu künstlich, das ist mir zu... Mhm. Jetzt weiß ich, dass die in Saudi-Arabien und rund um das, also in der ganzen Fernost-Geschichte, einige hochinteressante neue Tourismusprojekte, die sehr naturnah sein sollen, die paar gute, wunderbare, nachhaltige Ideen auch haben. Aber es muss man sich auch nochmal alles genauer angucken, wie das umgesetzt wird und wie lange das noch dauert und so weiter. Aber ich war in Dubai, ich fand das auf der einen Seite natürlich auch beeindruckend, aber das ist für mich dann nicht so da, wo ich mich lange aufhalten möchte.
Ja.
Beispielsweise.
Mhm. Ja, wie du sagst, also Saudi-Arabien arbeitet ja gerade massiv am Tourismus. Die bauen ja dort riesen Freizeitparks und Hotels und Destinationen und so weiter.
Ja.
Ja, aber ist halt dann auch alles künstlich, ne? Ist alles irgendwie künstlich geschaffen.
Ja, wohl nicht nur. Also das muss man jetzt irgendwie, also ich bin gespannt, was die da vorhaben. Die haben einige gute Ideen, finde ich.
Okay. Und
wollen es gut machen und wollen eben nicht nur Massentourismus, sondern auch da wieder so ein bisschen, aber lass uns mal auf die Umsetzung gucken. Dann entscheiden, ob das toll ist oder nicht.
Ja, ist bestimmt interessant, sich anzuschauen, auch dieses Projekt. Wie heißt das? Diese lange Stadt, The Line heißt es, glaube ich. Irgendwie eine 200 Kilometer lange Stadt, die da gebaut werden soll oder so. Das ist dann einfach nur ein langes Hochhaus, das durch die Wüste geht. Ist auf jeden Fall.
Ja, ob das jetzt so das Gelbe vom Ei ist, weiß ich noch nicht. Aber
ja, sehr interessant.
Spannende Zeiten da in der Hinsicht.
Mhm. Hattest du schon mal eine gefährliche Situation auf Reisen mit einem Tier oder allgemein irgendwie eine Situation, in die du gekommen bist?
Nicht wirklich. Also ich habe definitiv schon mal Herzklopfen gehabt und gedacht, okay, aber und das ist in der Natur, also die meisten Tiere lassen sich einigermaßen gut berechnen oder vorhersagen, wie sie sich verhalten. Also sie sind berechenbar. Der Büffel beispielsweise so gut wie gar nicht, aber so ein Elefant, wenn der nicht glücklich ist, das sagt er dir. Da gibt der Zeichen dafür. Und deswegen, wenn man das ein bisschen lesen kann und so weiter, ist das gut. Aber man wird auch manchmal überrascht. Und natürlich, wenn dann ein Elefant plötzlich 3 Meter vor dir steht und du bist zu Fuß unterwegs, dann geht dir schon mal ein bisschen das Herz in die Hose. Und dann ist es gut zu wissen, wie man sich verhält und wie man sozusagen aus der Situation wieder rauskommt. Und bis jetzt ist mir das immer gut gelungen. Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich jetzt richtig lebensbedrohlich irgendwie in einer Situation war.
Wie sieht's aus mit Kriminalität? Warst du da schon mal irgendwie in einer brenzlichen Situation?
Auch das wiederum nicht brenzlig. Mir sind natürlich auch Sachen passiert. Das war Buenos Aires. Irgendwie, ich steige aus dem Bus aus, irgendeiner haut mir die Faust in die Fresse, seine Faust in die Fresse, wollte mich einfach nur dürdelig machen, will dann meinen Arm greifen, weil er die Uhr da abziehen will und so weiter. Zum Glück war der Busfahrer so schnell, dass der den dann auch irgendwie in den Schwitzkasten genommen hat und irgendwie der aber dann doch weg konnte und sprang 10 Meter später dann auf das Moped seines Freundes, der da gewartet hat. Und so, also das Schlimmste, was ich hatte, dann irgendwie, hatte einen Schock weg, wenn du so willst, ein blaues Auge und aber meine Uhr war noch da.
Okay.
Aber ich hatte auch da nicht, aber im Prinzip hätte ich mehr Angst vor menschlichen Bedrohungen als vor tierischen Bedrohungen.
Bei dir im Hintergrund sieht man ja so ein paar deiner Bildbände. Und du hast auch schon gesagt, vorhin im Vorgespräch, du arbeitest an einem neuen Bildband über Ibiza.
Ja. Das ist richtig. Ich wollte eigentlich mit dem letzten Bildband, der einfach nur den Namen hatte, The World, wo ich so alle meine Reisen, die Bilder, die ich in den verschiedensten Ländern gemacht habe, also das ist nicht, hat nicht den Anspruch, die ganze Welt, jedes einzelne Land fotografiert zu haben, aber sozusagen mein Blick auf die Welt. Und das wurde auch, das gab es auch in sehr groß, also so 20 Kilo Ausgabe und so weiter, und wäre eigentlich schön gewesen, damit aufzuhören. Aber jetzt mache ich tatsächlich noch ein Buch über Ibiza. Ich hatte ein Buch über Mallorca mal gemacht, initiiert von dem Magazin Der Stern, der sagte, ob ich nicht mal Mallorca fotografieren könnte unter dem, mit den Augen eines Landschafts- und Tierfotografens. Und daraus wurde dann auch nicht nur eine große Geschichte im Stern, sondern auch ein Buch. Und jetzt habe ich sozusagen ein bisschen den Druck gehabt, nochmal ein Buch zu machen über Ibiza. Haben mich mehrere Leute darum gebeten und versuche jetzt aus dieser Insel nochmal ein neues, frisches Buch zu machen. Die Insel hat sich ja in den letzten Jahren auch sehr verändert. Vor 20 Jahren, als ich, oder 25 Jahren, als ich früher da war jung und alt, arm und reich. Alles war sozusagen miteinander vereint und hat irgendwie schön gemeinsam gefeiert. Und es wurde schon auch es krachen gelassen. Es hat schon gekracht, aber es war irgendwie, es war nicht so segregated sozusagen. Und jetzt haben wir natürlich, ist da sehr viel neues Geld reingekommen. VIP-Tische in einigen Diskotheken und Clubs kosten jetzt 30.000, 40.000 Euro die Nacht. Völlig aus dem Ruder gelaufen. Da kommen Leute auf die Insel und wollen ein Haus kaufen, was eigentlich 3 Millionen wert sein dürfte. Und weil der nicht verkaufen will, sagen sie, scheißegal, ich gebe dir 10, aber kauf, gib mir das. Und dadurch verderben sich auch die ganzen Preise und die Leute beschweren sich über dass sie nicht mehr genug, also die da arbeiten, der Wohnraum zu teuer geworden ist. Und im letzten Jahr war das größte Problem, dass es nicht genug Stellplätze für Privatjets gab. So, und das ist natürlich eigentlich kein schönes Problem. Und ich bin auch kein Freund von diesen sozusagen respektlosen Auswüchsen von 40.000 Euro für einen Club-Tisch und für ein VIP-Table. Aber ich versuche jetzt diese Insel eben jetzt aktuell ein bisschen besser zu verstehen. Zu verstehen, was da jetzt im Moment so ist, und mich habe mich sehr konzentriert auf die Natur der Insel, und da ist erstaunlich was los, und da gibt es viele Ecken, von denen ich überhaupt nicht erwartet habe, wie schön die sind, und bin da mittendrin jetzt, aber das versuche insgesamt so ein Inselbild zu geben, also alle Facetten dieser Insel irgendwie, wenn es irgendwie geht, fotografisch festzuhalten.
Wann kommt es ungefähr raus, das Buch? Weißt du das schon?
Das sollte so im September auf den Markt kommen.
Okay. Dann wahrscheinlich einfach bei Amazon erhältlich.
Bei Tenois, wie die meisten meiner anderen Bücher, wird es erscheinen. Und ist auch wieder ein größeres Coffee-Table-Buch mit viel Bildern und wenig Text.
Okay. Ja, cool. Vielen, vielen Dank, Michael, für die tollen Einblicke in deine ganzen Abenteuer, in deine Reisen. Wenn man jetzt interessiert ist an so einer individuellen Erlebnisreise, wie findet man dich dann am besten? Wo kann man so eine Reise dann bei dir anfragen?
Naja, Michael Poliza, P-O-L-I-Z-A, ist natürlich, da gibt es eine Private Travel Website, und ich habe eine ganz einfache E-Mail, michael@poliza.de. Also Anfragen gerne. Wir bewegen uns schon dort in einem sehr individuellen Bereich. Also können jetzt keine, also das ist schon ein bisschen finanziell auch leider ein bisschen aufwendiger.
Ja, vielleicht interessiert es ja trotzdem den einen oder anderen.
Ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall.
Und verlinke ich natürlich auch nochmal in den Shownotes unter lebegeil-media.com/podcast. Dann sage ich vielen lieben Dank, liebe Grüße nach Hamburg.
Und ich danke dir.
Viel Spaß auf deinen weiteren Reisen.
Und liebe Grüße nach Mexiko zurück, und ich bin mal wieder fällig, dahin zu fahren. Alles Gute.
Mach's gut, danke. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen? Dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com/Termin aus. Für spannende Freizeittipps und Ausflugsideen besuche meinen Blog lebegeil.de.